Einen schönen guten Abend. Freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Willkommen zu unserer Sendung, in der heute zwei Frauen aufeinandertreffen, die politisch, würde ich mal sagen, unterschiedlicher nicht sein könnten. Oder, um es vielleicht mal so zu sagen, wenn man sich Politik als Kreuzung vorstellt, dann biegt die eine scharf rechts und die andere scharf links ab. Aber es gibt etwas, das sie beide verbindet. Es ist interessant, bei der letzten Bundestagswahl sind sie gegeneinander angetreten in Berlin-Lichtenberg. Ines Schwertner, die Chefin der Linkspartei, hat sich damals durchgesetzt mit, glaube ich, 34%. Beatrix von Storch hat für die AfD knapp 22% geholt. Nicht einfach war das alles, sagen sie beide. Und Ines Schwertner beschreibt, wie sie der Kontrahentin regelmäßig die Hand verweigert habe. So haben sie das in Interviews erzählt. Beatrix von Storch wiederum sagt, ich fand das unangenehm und hätte ihr die Hand gegeben. Umso bemerkenswerter, dass Sie beide heute sich bereit erklärt haben, gemeinsam hier in diesem Studio zu sitzen. Und die große Frage ist, gibt es möglicherweise doch noch mehr und ganz erstaunliche Gemeinsamkeiten zwischen Ihnen beiden? Herzlich willkommen, freue mich sehr. Ja, was also wollen wir Eva Quadbeck fragen? Was ist hier mit der berühmten Hufeisentheorie, also der Idee, dass sich ganz links und ganz rechts irgendwann begegnen und sogar erstaunlich einig sind? Der Krieg in der Ukraine ist beispielsweise so ein Thema. Große Skepsis gegenüber Waffenlieferungen, genauso wie auch beim Thema Wehrpflicht. Eva Quadbeck sagt, diese beiden Parteien, AfD und Linkspartei, die vor allem für junge Leute unter 24 bei der letzten Bundestagswahl so attraktiv waren, dass sie sie ja mehrheitlich gewählt haben, sind in der guten Lage, dass sie keine Verantwortung im Land tragen. Das macht ihnen die Sache ziemlich einfach. Herzlich willkommen, freue mich sehr. Ja, und apropos Verteidigung, wie schaut Claudia Major, die sich seit Jahren intensiv mit Sicherheitsverteidigungspolitik beschäftigt, auf die Positionen von Linkspartei und AfD? Es ist interessant, wie sie das beschreibt. Bei den Linken sagt sie, läuft es immer so, wegducken bei militärischen Fragen, alles historisch-moralisch aufladen und der Verweis auf die historische Schuld wird dann zur Ausrede, um sich rauszuhalten und damit Russland implizit einfach gewähren zu lassen. Bei der AfD sieht sie etwas anderes. Obwohl sie sich doch immer als Patrioten inszenieren, widersprechen sie mit dem, was sie sicherheitspolitisch, aber auch wirtschaftspolitisch machen und sagen, ganz häufig den Interessen Deutschlands. Das, sagt sie, ist eine ziemlich unpatriotische Haltung, wenn man die Feinde Deutschlands unterstützt. Wie genau meint sie das? Herzlich willkommen, freut mich sehr. Schönen guten Abend in die Runde. Weil ich das gerade erwähnt habe, Sie sagten das mehrfach in Interviews, Frau Schwertner, dass Sie Frau von Storch den Handschlag verweigert haben. Wenn Sie sind sich begegnet, ja, im Wahlkampf, immer mal wieder. Heute auch?
Ja, wir saßen ja im Wahlkampf häufig auf Schulpodien vor Schülerinnen und Schülern, ja, wo Frau von Storch wie üblich den Klimawandel geleugnet hat, all das. Und ich finde, ich muss dann ihr nicht die Hand geben. Ich finde, das ist etwas anderes, politische Konkurrenten zu haben oder jemanden, die ich für menschenverachtende Politik halte, also für eine Politik, für die ich einfach überhaupt nicht stehe. Und dann
und das haben Sie auch heute Handschlag so gemacht? Gewähren.
Wir haben uns begrüßt, aber
ich habe gegrüßt, aber ich habe keinen Gruß zurückerhalten und deswegen habe ich dann auch nicht zum x-ten Mal die Hand gereicht, weil ich weiß, dass sie mir die nicht reicht. Von meiner Seite aus gar kein Problem. Wir haben unterschiedliche Ansichten und ich glaube, das ist völlig in Ordnung. Und in der Demokratie gehört es dazu, dass man diese Ansichten auch aushält von den anderen. Mhm. Und die Hand zu reichen gehört in unseren Kulturkreis und unserer Zivilisation einfach zu einem zivilisierten Umgang dazu. Aber manche pflegen das weniger als andere.
Was würden Sie darauf entgegnen, Frau Schwertner?
Ich predige in meiner Partei immer die Politik der revolutionären Freundlichkeit. Und ich mache das auch mit vielen, vielen Menschen
also
auf der
sozusagen
Straße,
demonstrativ
an den
freundlich
Haustüren,
sein.
Demonstrativ freundlich ja. zu allen. Egal, ob ich auf der Straße eine Zeitung verteile, einen Flyer, irgendwas von der Linken. Selbst wenn Leute mich dann anschreien, würde ich immer nur sagen, alles klar, schönen Tag. Aber ich muss den direkten politischen Gegnern und diejenigen, die unsere Demokratie abschaffen wollen, die menschenverachtende Politik vertreten, da ist bei mir eine Grenze. Auch meine revolutionäre Freundlichkeit endet irgendwann. Und das ist bei der AfD.
Also, das heißt, wir sind offensichtlich in einer Situation, dass wir uns gegenseitig nicht mal mehr den Handschlag
Also, naja. Das ist nicht an meine Adresse, glaube ich, ganz deutlich, sondern das ist da. Und ich glaube, das ist der Anfang sozusagen der Verweigerung des Diskurses. Also wenn man nicht mehr als Mensch zu Mensch miteinander umgeht, und das ist ja ein Teil des Menschseins, sich zu grüßen, wenigstens zu grüßen. Man muss gar nicht die gleiche Meinung teilen. Man kann die Meinung,
ich lehne das ja auch ab. Sie wollen Menschen an der Grenze erschießen, da können Sie mir doch nicht sagen, dass Sie
sagt die Linkspartei.
Menschenfreundliche Politik
machen. Das sagt die Linkspartei-Vertreterin. Also das ist, glaube ich, ein Umgang, den sollten wir nicht haben, aber... wir können, das stoppt uns nicht, das sehen wir ja und das halten wir aus.
Ich finde auch, dass man sich die Hand geben kann, aber wenn wir über Umgangsformen sind, dann müssen wir auch mal auf das Verhalten der AfD im Bundestag schauen. Da ist mit dem Einzug der AfD, sind halt wirklich die Sitten verfallen, was Ordnungsrufe angeht, was Ordnungsgelder angeht. Also sie überschreiten da ja auch regelmäßig Grenzen. Sie haben in der vergangenen Wahlperiode, was sehr selten ist, 2.000 Euro Ordnungsgeld zahlen dafür, müssen.
Ich Markus Ganserer gesagt habe, in einem Moment, wo der gar nicht im Raum war, ich habe auch nur Markus gesagt, und er war gar nicht im Raum und war gar nicht adressiert, dafür zahle ich 1.000 Euro Ordnungsgeld. Also ich glaube, man muss immer das auch ein bisschen erklären, was aber da passiert in einem Präsidium, in dem wir nicht...
Können Sie das mal kurz erklären, bitte? Worum ging es da?
Ganserer ist eine Transfrau von den Grünen gewesen, genau, in der vergangenen Wahlperiode. Und Frau von Storch hat sich geweigert anzuerkennen, dass man diese Person dann eben auch mit Frau ansprechen
sollte.
Korrekt,
das Gesetz war noch nicht mal in Kraft. Das Gesetz war noch nicht mal in Kraft. Er ist auf der Grundlage mit dem Namen Markus Ganserer in den Bundestag gewählt worden. Das Gesetz war nicht in Kraft und wir werden trotzdem aufgefordert, das nicht gültige Gesetz anzuerkennen. Das habe ich nicht gemacht, das stimmt.
Und ich war bei den Umgangsformen im Bundestag. Auch da, die Bild-Zeitung hat sie mal als Pöbelfürstin bezeichnet, weil sie eben entsprechend viele Ordnungsrufe bekommen haben. Genauso viel wie Herr Brandner von ihrer Fraktion. Und eben mit ihrer Fraktion ist genau das in den Bundestag eingezogen. Und auch wenn man dort durch die Gänge geht, wenn man in die Aufzüge geht, das war früher eine andere Stimmung, als die AfD noch nicht im Bundestag war. Da hat man sich nämlich gegrüßt. Und das hat aufgehört, dass sich Leute, die sich nicht unbedingt vom Sehen her kennen, in den Aufzügen des Bundestags grüßt, weil nämlich Gespräche verstummen, weil man nämlich eben die Sorge hat, dass sofort Diffamierung stattfindet. Und das ist mit der AfD in den Bundestag eingezogen und eben auch schlechte Umgangsformen, reinrufen ins Parlament, dass andere nicht mehr verstanden werden, Beschimpfungen und so weiter. Und deshalb finde ich, ist das schon sehr viel Doppelmoral, wenn Sie sich jetzt darüber aufregen, von der linken Parteichefin nicht die Hand gereicht zu bekommen.
Ich glaube, das sind wirklich zwei ganz unterschiedliche Dinge. Es geht darum, ob sich zwei, die auf dem gleichen Podium sitzen, die Hand geben, ist etwas anderes, als im Plenum des Deutschen Bundestages einen Zwischenruf zu machen. Und die einen mögen das nicht und andere, es machen alle. Zwischenrufe gibt es aus allen Fraktionen. Es ist sicherlich mehr geworden, weil in diesem Bundestag, sondern seit Einzug der AfD sich etwas verändert hat. Es werden dort jetzt andere Meinungen und nicht nur hinter dem Komma, sondern vor dem Komma vertreten. Und das führt zu einem Austausch. Wir sind immer noch nicht auf dem Niveau von Brandner und Wehner angekommen. Und ich glaube, wir sind auch völlig verweichlicht.
Von Brandner
habe ich Brandner gesagt?
Ja. Ein klassischer,
also Brand, genau. Und Wehner angekommen.
Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, ja.
Da gab es eine Auseinandersetzung. Und heute heulen die Leute rum, weil sie mit dem falschen Pronomen angesprochen werden, weil sie glauben, sie können sich das Pronomen selber ausrufen. Also da ist so ein bisschen der Maßstab, glaube ich, verloren gegangen.
Frau von Scholz, das ist interessant. Sie haben das damals im Bundestag, mir fällt das gerade alles wieder ein, Sie haben es auch ziemlich genauso formuliert.
Was?
Das Pronomen, darum ging's. Und ich habe das auch gelesen, irgendwie schon vor ein paar Wochen mal, und dachte, okay, rein formaljuristisch mögen Sie vielleicht recht haben, aber warum diese Provokation? Sie haben ja interessanterweise in dieser Einlassung auch gesagt, privat kann jeder tun, was er will, und das respektiere ich auch. Und dachte, ja, gut.
Und das ist eigentlich wirklich respektlos, wenn nämlich ein Mensch entscheidet, ich möchte so angesprochen werden und Sie können das nicht respektieren. Das ist in Wahrheit
respektlos. Sie hat ja gesagt, privat kann ich es respektieren,
aber im
Bundestag machen Sie dann die Provokation. Ja. Und ich habe mich gefragt, warum muss man das machen? Warum kann man nicht respektieren, dass da jemand sagt, ich fühle mich in meinem Körper so nicht wohl? Das haben wir doch alle überhaupt nicht zu bewerten.
Völlig richtig.
Warum muss man das dann nutzen, um so auf der untersten Schiene Kulturkampf zu machen?
Sie,
für ein TikTok-Video, ehrlich gesagt.
Nein, nicht. Es geht nicht um ein TikTok-Video, sondern das Selbstbestimmungsgesetz, das dann später das auch noch formalisiert hat und sagt, jeder kann sich aussuchen, was er sein will, es sei denn, es ist Kriegsfall oder es ist rechtsextrem. Ansonsten kann jeder machen, was er will. Und die Allgemeinheit hat das anzuerkennen. Das halten wir für absurd. Ja, wir halten das für absurd.
Und das können Sie ja tun.
Genau, aber in dem Moment, wo das noch nicht mehr in Kraft war, wurde es schon geahndet mit Ordnungsgeldern und mit Ordnungsrufen. Und
naja, das muss man eigentlich, Ihre das muss man demonstrieren. Und dann kam ja die Ahndung, ne?
Wie bitte?
Erst war Ihre Provokation und dann kam die Ahndung. Das ist ja die Reihenfolge. Nein, es die Reihenfolge ist ja nicht, Sie werden geahndet und dann provozieren Sie ein bisschen.
Nein, das aber das Gesetz ist nicht in Kraft. Der Mann steht als Markus Ganserer auf dem Wahlzettel drauf und ist als solcher gewählt worden, weil er so heißt. Gut. In seinem Passstand ist drin und wir werden verpflichtet, uns zu verhalten, weil er sich das wünscht. Das ist einfach absurd und die Mehrheit, und man kann darüber diskutieren, die Mehrheit der Bevölkerung lehnt das ab, die sind es leid. Und wir sprechen das aus. Man kann anderer Meinung sein, völlig in Ordnung.
Es ging mir gar nicht um dieses Gesetz, sondern es ging mir grundsätzlich aufzuzeigen, dass die AfD sich sehr aggressiv im Bundestag verhält und eben andere verbal niederstimmt. Und das hat in einer Art und Weise zugenommen, wo ich auch finde, dass es der Demokratie nicht gut tut. Und wenn Sie auf der Ebene argumentieren, dass dass im Parlament untereinander, wenn man sich begegnet, sie auch in der Lage sein muss, sich die Hand zu geben, finde ich, muss man auch in der Lage sein, andere Menschen ausreden zu lassen und nicht komplett aggressiv jedes Mal von der zweiten Reihe, in der sie immer sitzen, aus herumzupöbeln.
Es klingt so, als würden nur die AfD Zwischenrufe machen und als wären Zwischenrufe nicht demokratisch.
Frau von Storch, ganz kurz, seit März ist diese Regierung im Amt, also März mit Ä geschrieben in dem Fall. Sie, von 20 Ordnungsrufen gingen 17 an Sie. Nicht an Sie, an die AfD.
Nicht an mich. An mich glaube ich nur eine.
Wie auch immer. Aber das bestätigt doch das, was Eva Quadrat.
Wir haben niemanden im Präsidium
sitzen. Wie erklären Sie sich
das? Werden die ganze Zeit beschimpft von links als alles Mögliche. Wenn wir das machen, kriegen wir dafür Ordnungsrufe. Von uns sitzt niemand im Präsidium und kann Ordnungsrufe verteilen. Also auch das ist ungleich verteilt. Aber um ehrlich zu sein, glaube ich, dass die Menschen in diesem Land echte Probleme haben. Und die werden nicht beachtet. Und es geht tatsächlich darum, dass die Existenzen verloren gehen, dass die Jobs verloren gehen.
Dann reden Sie doch darüber. Das Thema die sexuelle Identität? Nein, wir kamen darauf, weil es um die Frage ging, welche Umgangsformen man miteinander pflegt.
Und Sie haben das Thema dankbar aufgegriffen, Ihren Punkt hier zu machen.
Ich glaube, wir haben uns das auch noch mal angesehen. Ne? Seit 2017 haben Sie 25 oder 26 Ordnungsrufe im Parlament kassiert.
Ich habe einen Ordnungsruf dafür bekommen, dass ich zu den anderen gesagt habe, ihr seid Heuchler.
25, seit 2017.
Ja, ich sage nochmal, also man muss sich... Jetzt ich, okay? Ein Satz dazu. Ja, ja. Man muss sich angucken, wofür wir Ordnungsrufe bekommen. Ja, für den Ausdruck Heuchler an alle anderen. Wir werden beschimpft als Terroristen, als Nazis, als Faschisten. Den ganzen Tag lang keine Ordnungsrufe. Aber wenn wir sagen, ihr seid Heuchler, ja, oder die Mauermörderpartei, ja, sagt, wir wollen Menschen töten, dann sagen wir, ihr seid doch die Mauermörderpartei. Dann kriegen wir Ordnungsrufe. Also das heißt, das ist so ein bisschen, das ist halt alles einseitig. So empfinden wir das. Und wir finden, dass wir und jetzt auch schon hier viel zu lange darüber reden, weil es allerdings Probleme gibt, die dieses Land bewegen. Und die gehen darüber hinaus, was wir im Deutschen Bundestag an Debattenkultur pflegen. Es geht von allen Seiten, es geht nicht nur von der
AfD. Wenn Sie das nicht wollen, dass wir hier darüber reden, dann haben Sie das.
Ich habe kein Problem.
Sie das ja auch selber an der Hand. Aber wenn Sie dann so ganz lässig und nebenbei nach rechts in dem Fall sagen, wo Frau Schwertner sitzt, da sitzt die Mauermörderpartei, kann ich das natürlich schlecht so einfach stehen lassen. Das verstehen Sie ja auch. Sie wollen diese Provokation ja auch.
Die Linkspartei ist rechtsidentisch mit der SED. Das sind diejenigen gewesen, die an der Mauer geschossen haben. Also das kann man unangenehm finden, aber nicht...
Die Mauermörderpartei.
Die Linkspartei ist rechtsidentisch mit der SED. Sie hat sich umbenannt, aber sie ist die identische Partei von damals denjenigen, die die Mauer geschützt haben gegen die Republikflüchtlinge, aber nicht für die von draußen kommen, sondern die das Land verlassen wollten. Nicht um die Grenze zu schützen, sondern um das Verlassen des Landes zu verhindern. Es tut mir tatsächlich auch leid, dass es so ist, aber es ist ja eine Tatsache, das kann man ja nicht leugnen.
Frau Schwertner.
Ja, wenn wir so auf dem Niveau anfangen würden, kann ich auch sagen, Ihr Großvater war Finanzminister unter Hitler. Also das ist
AfD nun mal gar nichts zu tun.
Naja, ob Sie ideologisch nahe Sie den Nationalsozialisten standen, ist tatsächlich
nicht
die Frage des Abends.
Könnte Frau Schwertner jetzt auch einfach sagen, tut mir leid, ist halt nun mal so.
Aber das ist, ich glaube tatsächlich,
die Partei ist rechtsidentisch. Was mein Großvater hat in seinem Leben Schuld auf sich geladen, hat es gewusst und das kann ich nicht ändern. Ja, das hat aber keinen Einfluss darauf auf die Position der AfD.
Aber ist es lauter? Ich meine, es sind ja ein paar Jahre seitdem vergangen. Und wir haben auch in dieser Sendung hier häufig auch darüber gesprochen. Auch über die Frage, warum die SED-Nachfolgeparteien dann sich so schwer getan haben, sozusagen ihre eigene diktatorische Vergangenheit an bestimmten Punkten aufzuarbeiten. Darüber haben wir häufig gesprochen. Aber sitzt hier eine junge Frau, 89 geboren. Und dann sagen Sie einfach Mauermörderpartei?
Ich sage, die Linke ist rechtsidentisch
mit Sie, was
der
ich meine?
SED. Und ich bezeichne ja, die SED als die Mauermörder,
weil es diejenigen gewesen sind, die Argumente haben.
Sie haben sich gerade beschwert. Sie haben sich gerade beklagt und beschwert, dass im Bundestag Sie Nazi und sonst was genannt werden. Genau. Und dann gucken Sie nach rechts und sagen Mauermörderpartei.
Ja, weil es ist eine Tatsache.
Aber das ist doch exakt das gleiche Spiel.
Nein, es ist doch eine Tatsache. Wie kann man Tatsachen leugnen? Ein Mann ist ein Mann, eine Frau ist eine Frau und die Linke ist die Rechtsnachfolge von rechtsidentisch, okay, von der SED. Also
lass uns einmal wirklich nochmal, ja, es ist interessant, diesen Kulturkampf so zu sehen, auch hier in der Sendung. Und es ist auch gut, den mal abzubilden, um mal zu verstehen, wie das läuft. Weil vieles davon ist auch einfach nur Nebelkerze, um von den echten Themen abzulenken, das ist schon klar. Würde trotzdem einmal gerne nochmal verstehen wollen, beispielsweise, Sie sind sehr gefeiert worden als diejenige, die Frauke Borsius-Gersdorf als Verfassungsrichterin verhindert hat. So wurden sie dann auch angekündigt auf der Bühne und so weiter. Ich habe dazu mal eine Frage. Wenn man sich dann im Bundestag und anderswo hinstellt und sagt, das ist die Frau, die Abtreibungen bis kurz vor der Geburt möglich machen will und weiß, das ist eine feiste Lüge, warum macht man das?
Weil es keine feiste Lüge ist.
Nein.
Das zu unterstellen, diese Dame hat eine Agenda. Wir haben sie im Rechtsausschuss des Deutschen Bundestages gehört. Sie war Mitglied in der Abtreibungskommission, die noch in der letzten Legislaturperiode eingesetzt worden ist, mit dem Ziel, den Paragraphen 218 abzuschaffen und die Abtreibung straflos zu stellen.
Sie?
Das heißt, diese Agenda ist etwas, das diese Dame durch ihren Lebensweg begleitet. Und sie hat gesagt, es gibt gute Gründe dafür, dass das die Menschenwürde erst mit der Geburt einsetzt.
Nein,
ja, es
das
gibt
hat sie
gute
so
Gründe.
Nicht
und sie argumentiert natürlich juristisch und sagt, wenn es denn schon in den ersten 3 Monaten möglich ist, abzutreiben, spricht das ja dafür, dass die Menschenwürde
Nein.
vielleicht doch irgendwie
Nein.
abwägbar ist. Und das
Nein.
ist ganz bewusst, das ist ganz bewusst falsch, weil das Bundesverfassungsgericht in seiner wegweisenden Entscheidung mhm. genau diesen Konflikt sehr sauber gelöst hat und gesagt hat, nein, das ungeborene Leben, dem kommt von Geburt, nicht von Geburt, pardon, sondern von Zeugung an, vom ersten Moment an mit Einnistung Menschenwürde zu.
Richtig.
Aber es ist trotzdem möglich.
Das bestreitet Frau Gersdorf nicht.
Nein, sie sagt aber, weil man in den ersten 3 Monaten trotzdem ja abtreiben darf nach diesem Urteil, hat in diesen Monaten
Nein.
das Kind keine Menschenwürde.
Daraus
Auf
machen
jeden
Sie,
Fall ist es
daraus
so
machen Sie, da ist die Frau, die Abtreibungen bis kurz vor der Geburt
Ich versuche gerade
kann.
Zu erklären, das ist ein bisschen kompliziert, wie die Dame dazu kommt, zu sagen, die Menschenwürde ist abwägbar. Sie interpretiert das in die Praxis hinein,
Nein.
die wir haben, dass
Nee.
Man nämlich in den ersten 3 Monaten straffrei abtreiben darf.
Also ich bin kein Jurist.
Ich müsste es zu Ende bringen, aber bitte.
Bin kein Jurist, aber worauf
Deswegen
sie hinweist, ist, wir haben hier in der Sendung darüber gesprochen. Sie weist darauf hin, dass es Artikel 1 Menschenwürde gibt und sie sagt, da gibt es ein Dilemma.
Es gibt kein Dilemma, das ist genau der Punkt. Und das ist an der Stelle
ganz kurz,
wird
darf
die
ich einmal?
Öffentlichkeit
Sie sagt, es gibt in dem Moment ein Dilemma, in dem wir sagen, und das ist ja gängige Praxis in Deutschland, es ist prinzipiell verboten, aber es bleibt straffrei bis zur 12. Woche.
Genau.
12. Woche.
Genau.
So. Das Einzige, wofür sie plädiert hat, ist, es straffrei zu machen.
Es ist straffrei.
Nein.
Es ist jetzt straffrei.
Es ist straffrei in der gelebten Wirklichkeit, aber es ist nicht legal.
Ja.
Es zu legalisieren, Entschuldigung, Sie haben recht, mich falsch ausgedrückt, zu legalisieren.
Genau.
Und dann in der Konsequenz auch darüber nachzudenken, ob möglicherweise dann die Krankenkasse für den Abbruch auch bezahlen muss. Das ist das ganze Ding.
Ja.
Bis zur 12. Woche. Meine Frage als Bürger auch dieses Landes an Sie ist, wie kommt man dazu, sich im Bundestag hinzustellen und zu sagen, da ist jemand, der will einen Schwangerschaftsabbruch bis kurz vor der Geburt. Das ist nicht die 12. Woche.
Weil sie gesagt hat, es gibt gute Gründe dafür, dass die Menschenwürde erst mit der Geburt einsetzt. Gute Gründe dafür. Und das ist das.
Und daraus leiten
das
Sie
ist
ab?
Die Problematik, die diejenigen, die die Abtreibung legalisieren wollen, bis zum Schluss, nicht die Jungen von der Linkspartei, aber die Jusos haben das ja schon gefordert. In einigen Teilen der Welt wird es praktiziert. Mhm. Sie hat gesagt, es gibt gute Gründe dafür, dass die Menschenwürde da nicht existiert, und zwar in der ganzen Zeit.
Das hat sie
und
nicht gesagt.
Genau das hat sie
Nein, das
gesagt.
Hat sie
das
nicht
Sie,
gesagt.
Tun Sie es in
das hat sie genau das,
das
hat
kann man
sie
Ihnen jetzt
nicht
gleich
gesagt.
Aufs Ohr geben. Können Sie ganz viel nachlesen,
Nein.
habe ich 12-mal nachgelesen, hat sie gesagt. Und das ist
Nein,
genau
sie hat
das
darauf
Grund,
hingewiesen, dass die Mutter nach Paragraph 1 Menschenwürde besitzt. Sie hat darauf hingewiesen, dass das ungeborene Leben auch nach Paragraph 1 Menschenwürde besitzt. Und sagte, wenn wir aber Schwangerschaften unterbrechen, was wir faktisch tun in diesem Land, dann haben wir da ein Dilemma. Das ist doch erstmal richtig.
Und ich versuche nichts die ganze Zeit falsch. Zu erklären, dass das Bundesverfassungsgericht
es geht um die Frage, wie gehen Dilemma wir um bis zur 12. Woche.
Das Verfassungsgericht
Sie machen daraus bis kurz vor der Geburt Abtreibung möglich.
Das Bundesverfassungsgericht hat in einem wegweisenden Urteil einen gesellschaftlichen Konsens hergestellt, in dem es gesagt hat, die Menschenwürde bleibt von Anfang an, aber es ist straffrei in den ersten 3 Monaten. Straffrei. Aber die Menschen, weil es ist nicht rechtmäßig, es kann auch nicht rechtmäßig sein, niemals, weil die Menschenwürde von Anfang an gilt. Und genau an dem Punkt setzt Frau Brosius-Gersdorf an, weil sie sagt, es gibt gute Gründe, auch sogar bis zum Ende der Schwangerschaft davon auszugehen, dass die Menschenwürde nicht das. Checken Sie es bitte nach, machen Sie es am besten parallel. Lassen Sie es aufs Ohr geben.
Brauche ich nirgendwo her. Ich habe mir das auch alles sehr genau angesehen und mich mit ihr auch darüber hier ausgetauscht. Fakten das ist die ganze Position.
Als Juristin wissen Sie ja sehr wohl, dass das, was sie da erörtert hat, eine rein theoretisch-wissenschaftliche Erörterung war. Und natürlich war die Unterstellung, die Sie dann im Bundestag gemacht haben, ein politisches Instrument, diese Frau abzuschießen, politisch. Und Sie sind, glaube ich, beschlagen genug juristisch, so wie Sie es gerade dargestellt haben, genau zu wissen, wie sie das gemeint hat. Und dass sie es natürlich nicht gemeint hat, dass bis zum 9. Monat abgetrieben werden soll. Aber ihr Vorwurf im Bundestag, das war ja eine Frage an den Bundeskanzler, hat dann so verfangen, dass eben auch viele kirchliche Leute gesagt haben, gut, diese Frau geht nicht. Und einige Bischöfe haben sich ja dann hinterher auch entschuldigt, nachdem sie nämlich dann auch nachgelesen haben, wie die Frau das gemeint hat. Und dann haben sie sich entschuldigt dafür und gesagt, dass unter den Umständen Frau Brosius-Gersdorf natürlich tragbar wäre. Aber da war die Juristin als Verfassungsrichterin politisch schon
verbrannt.
Eben nicht mehr tragbar. Und das war dann auf jeden Fall schon ein sehr perfides Spiel von Ihnen.
Ich kann das nur wiederholen. Es gibt eine Agenda, die viele betreiben, und Frau Brosius-Gersdorf gehört dazu, immer weiter die Abtreibung legalisieren zu wollen. Die AfD sagt, wir wollen bei dem bleiben, was es ist. Es ist ein guter gesellschaftlicher Kompromiss, dass es eben 3 Monate lang möglich ist, obwohl dieses Kind auch mit 3 Monaten oder einen Tag davor eine Menschenwürde
hat. Und diesen Kompromiss aufzubauen. Frau Brosius-Gersdorf nicht abschießen müssen. Wenn man diese Position hat, die wäre auch mit ihr als Verfassungsrichterin gewahrt
geblieben. Diese Position genau will Frau Brosius-Gersdorf aufbohren. Und deswegen ist es gut, dass sie nicht Verfassungsrichterin geworden ist.
Diese Position ist übrigens auch in der gesamten Bundesrepublik eigentlich absolut unstrittig. Es gibt wirklich breite Mehrheiten, die dafür sind. Ja. Und ich meine, die Frauen in Ostdeutschland hatten weit mehr Rechte, dass sie da überhaupt sich getraut haben, mit diesem evangelikalen Kurs im Osten Berlins anzutreten. Aber okay, also sie können doch nicht denjenigen, die sowieso schon diese Rechte hatten, diese Rechte jetzt abschreiben und dann gegen eine breite Mehrheit in der Bevölkerung sprechen, gegen einen Konsens sprechen in der Gesellschaft.
Den Konsens, habe ich gerade gesagt, Genau das habe ich gerade ausdrücklich gesagt.
Sie greifen damit die Selbstbestimmungsrechte der Frauen an.
Werden, weder in die eine noch in die andere Richtung. Das ist die Position
der AfD. Es geht doch nicht nur um die juristischen Mittel, sondern es geht doch eigentlich um die Fragen, wie sind die Frauenhäuser ausgestattet? Wie sind überhaupt die Informationsrechte ausgestattet? Gibt es genug Ärztinnen und Ärzte, die überhaupt einen Abbruch vollziehen können? Wir haben so viele Probleme im Gesundheitssystem, die Frauen betreffen. Dieses Thema ist wirklich so heikel. Und das Einzige, was Sie machen, ist, das zu nutzen, einen Kulturkampf zu führen, um eine Bundesverfassungsrichterin abzuschießen, einfach nur um die CDU zu treiben und um ihre politische Agenda auf dem Rücken von Millionen von Frauen und ihren Rechten zu treiben. Und das ist wirklich, also ich halte das ist wirklich zerstörerisch. Und das zeigt, dass Sie absolut weit weg sind von dem, was eigentlich der Alltagsverstand, der gesunde Menschenverstand von vielen, vielen Menschen ist.
Wir darf wollen genau das Gegenteil nicht ändern.
Darf ich Sie einmal fragen, Sie waren kürzlich in Amerika, waren sogar im Weißen Haus oder in einem Nebengebäude des Weißen Hauses. Also Sie haben da etwas ist zuteil geworden sozusagen, was nicht vielen deutschen Politikern zuteil wird. Haben sich mit Leuten getroffen aus dem Umfeld von J.D. Vance. Ist das dieser Kulturkampf, den Sie in Amerika sehen, den Sie jetzt auch versuchen, nach Deutschland zu tragen?
Ja, ich
Stichwort
glaube, es ist jetzt
Evangelikale, auch das ganze Thema Abtreibung. Ich habe das Gefühl, es gibt eine richtig harte Fixierung auf dieses Thema.
Ja, ich glaube, es ist an der Zeit, dass die Konservativen diesen Kulturkampf, der die ganzen Jahre über nur von links geführt worden ist, jetzt aufnehmen und nicht nur gegenhalten, ich habe gesagt, sondern Rollback. Wir werden jetzt das, was nach links getrieben worden ist, wieder zurücktreiben. In der Vergangenheit ist der Kulturkampf von den Rechten und den Konservativen nicht geführt worden, weil sie immer das Bedürfnis hatten, komm, wir gehen einen Kompromiss ein im Bereich Abtreibung, im Bereich Migration, im Bereich alle möglichen Homo-Ehe und so weiter, indem wir einfach den Kampf gar nicht führen.
Sind Sie für die Homo-Ehe? Homo-Ehe oder gegen die Homo-Ehe?
Wir sind gegen die Homo-Ehe. Ja, die AfD ist gegen die Homo-Ehe. Wir sind sehr für die eingetragene Lebenspartnerschaft. Ich sag mal, wir sind die größten Unterstützer der eingetragenen Lebenspartnerschaft. So, ich will nur sagen, diese ganzen Kompromisse, die dort waren, sind immerzu von links aufgebohrt worden und die Rechten haben nicht dagegen gehalten. Und das ist jetzt genau vorbei und deswegen freue ich mich, dass dieser Rückhalt auch aus den Vereinigten Staaten kommt, sehr klar. Und dass jetzt auch immer mehr ein christliches Bekenntnis dazu kommt. Das ist genau das, was uns, glaube ich, fehlt. Das sehen wir in den Vereinigten Staaten jetzt sehr doll, insbesondere nach dem Mord an Charlie Kirk, den der Redenschreiber ihrer Vorsitzenden einfach lächerlich macht und sagt, der Charlie Kirk, der kriegt den Hals nicht genau voll, der Redenschreiber, der Vorsitzende der Linkspartei.
Sie wissen, also dieser aus der erschossen hat. Ist denen schon klar. Also aber das wollen Sie nicht zur Kenntnis nehmen, weil das würde auch zur Faktenlage gehören. Dann müsste man nämlich auch darüber sprechen, was ist mit Waffengewalt in den USA, woher kommt sie?
Also warum, man stelle sich vor, ein linker Aktivist wäre auf offener Bühne hingerichtet worden und der Redenschreiber von Alice Weidel würde sagen, der Linke hat den Hals nicht voll genug. Und das ist genau der Kampf, der jetzt aber kommt. Und das ist vielleicht der letzte Punkt dazu. Diese Bewegung um Charlie Kirk ist eben eine, die sich ausdrücklich christlich bekennt. Und ich glaube, das ist das, was in unserer Debatte fehlt, das in der Öffentlichkeit hier fehlt. Und das ist eine sehr, sehr starke Bewegung, die dort Kirchen kommt.
Heute
und
der
Kulturkampf
so
wird jetzt tatsächlich zurückgedrängt. Das ist gut so.
Die Kirchen in Deutschland sind nicht besonders glücklich über ihre Interpretation von christlichen Werten. Und
Evangelikale, also Christen hier in Deutschland wählen auch unterproportional die AfD.
Die evangelische und die katholische Kirche wendet sich mit sehr klaren Worten gegen die Politik, die die AfD verbreitet und insbesondere gegen den Kulturkampf, den die AfD verbreitet. Also
deswegen verliert die evangelische Kirche immer weiter Mitglieder, weil
die evangelische
immer
und
weniger
die katholische
zu unterscheiden
Kirche
sind von einem grünen Parteitag. Der Kirchentag der evangelischen Kirche ist tatsächlich
auch Menschen,
vom grünen Parteitag nicht zu unterscheiden.
Es gibt auch Menschen, die sich aus politischen Gründen von der Kirche trennen, das ist richtig. Nichtsdestotrotz müssen Sie zur Kenntnis nehmen, dass die Kirche insgesamt das, was Sie als christliche Werte beschreiben, so nicht teilen kann.
Ich habe noch eine Frage in dem Zusammenhang und dann gehen wir direkt zur Sicherheitspolitik. Ist es zutreffend, dass die Leute um J.D. Vance, denen ja der Digital Service Act der Europäischen Union unglaublich auf den Wecker geht, weil er sozusagen die Idee ist, wir müssen versuchen, das, was auf diesen großen Online-Plattformen, was auf Social Media passiert, irgendwie ein bisschen zu lenken, ein bisschen zu steuern, versuchen, Hate Speech in den Griff zu kriegen und so weiter. Das ist denen ein wahnsinniger Dorn im Auge, weil es das Geschäftsmodell natürlich bedroht. Und ich habe noch eine Frage dazu. Ist es zutreffend, dass die Sie gebeten haben, die Namen derer zu liefern, die hier in Deutschland das unterstützen?
Die sind sehr interessiert an dem und Donald Trump selber hat gesagt,
Namen.
Er wird es an die Verhandlungen über die Handels- und Zollabkommen hängen und knüpfen, weil er nämlich genau die Durchführung dieses Gesetzes als ein Handelshemmnis betrachtet.
Ja, das verstehe ich alles. Der will Geschäft machen. Aber nochmal, Sie wurden gebeten, die Namen derer zu liefern, die dafür sind?
Wir sind auf jeden Fall im guten Gespräch.
Und Sie haben angekündigt, Sie liefern diese Namen?
Ich liefere denen die ganze Zeit Informationen und die werden damit umgehen.
Man muss dazu sagen, Frau von Storch ist an einer Sitzungswoche gefahren, wo wir den Haushalt beraten haben, die vielleicht wichtigsten Wochen im Deutschen Bundestag. Und in der Woche ausgerechnet fahren Sie, um sich um Namen zu liefern an Donald
Nicht
Trump
um
und
Namen
an die Regierung.
Zu liefern, sondern
naja, aber
um
sich zu inszenieren. Sie haben da einfach ein Kampagnenvideo gemacht für irgendeinen anderen AfDler und sind nicht im Bundestag.
Das ich habe das gelesen und dachte, das kann ja mir nicht sein. Also Sie fliegen nach Amerika und liefern dort Namen deutscher Politiker?
Ich liefere dort keine Namen. Ich führe dort Gespräche.
Haben Sie doch gerade gesagt.
Nein.
Haben Sie gerade gesagt?
Ich habe gesagt,
genau einer
ich führe dort Gespräche, die stellen interessierte Fragen und ich liefere denen
Informationen. Die ganze Zeit,
genau.
Haben Sie gesagt.
Es geht nicht nur um Namen, sondern es geht um das ganze Background.
Es geht auch um Namen.
Es geht auch nicht nur um den DSA. Es geht um verschiedene Themen, die für die von Interesse sind.
Ich will nur mal fragen, was ist das für Sie? Denunziantentum oder was ist das?
Was?
Was ist das?
Was ist was?
Sie haben wörtlich gesagt, ich habe mich gerne bereit erklärt, dieser Bitte nachzukommen und diese Politikernamen zu liefern, die hier in Europa und in Deutschland sich für den Digital Service Act einsetzen. Und man wird sich wiedersehen. Das war Ihr Zitat. Zitat Ende.
Nee, das ist nicht mein Zitat. Ich weiß nicht, woraus Sie zitieren. An der Zeit steht es nicht. Wir haben über verschiedenste Dinge gesprochen, unter anderem über den DSA, aber natürlich auch über die Teilnahme der AfD an Wahlen. Es gibt bestimmte Dinge, die den Amerikanern nicht eingängig sind, dass die anderen Parteien sich zusammensetzen können und sagen können, du darfst nicht mitspielen bei den Oberbürgermeisterwahlen.
Gut.
Das sind Dinge, die tatsächlich sehr ernst nehmen. Und sie haben das auch schon.
Sie hatten den AfD-Kandidaten aus Ludwigshafen mit dabei, ne? Muss man einmal kurz dazu sagen.
Genau, Joachim Paul, Kandidat aus Ludwigshafen, führend in den Umfragen, durfte an den Wahlen nicht teilnehmen. Mhm. Das Ergebnis haben wir jetzt gesehen, eine, ich glaube, nie dagewesene geringe Wahlbeteiligung. Ja. Und die Amerikaner halten das für demokratisch, demokratietheoretisch nicht tragbar. Und
den nehmen Sie dann mit, der ist unter anderem auch in Ihrer eigenen Partei, Sie selber, nicht irgendjemand anderer, hat den ausschließen wollen, weil er den White Power Gruß gezeigt hat.
Angeblich gezeigt hat.
Zeigefinger, Daumen zueinander und die anderen drei.
Das, was Sie da gerade auch gemacht haben.
Genau. Ich habe es angedeutet, um den Leuten zu verstehen zu geben, was das
und
eigentlich ist.
Und die Amerikaner verstehen
ein Gruß rechtsextremer amerikanischer Politiker und anderer Aktivisten. Den nehmen Sie mit nach Amerika?
Ja. Den habe ich mitgenommen
nach Amerika. Um denen Namen zu liefern über europäische Politiker. Das ist
weil
das, was
die Amerikaner,
machen.
Weil die Amerikaner nicht verstehen, dass vier oder fünf Vertreter der anderen Parteien sagen können, weil du angeblich irgendeinen Gruß gemacht hast, den wir nicht genau wissen und du bestreitest, darfst du nicht an den Wahlen teilnehmen und gegen uns antreten. Das halten die für in der Tat sehr viel gefährlicher für eine Demokratie als den Vorwurf,
J.D. Vance dass hat irgendjemand nichts Besseres genau zu tun, als sich so um die Bürgermeisterwahl in Ludwigshafen zu interessieren. Ernsthaft jetzt?
Wie bitte?
J.D. Vance hat nichts Besseres zu tun, als sich für die Bürgermeisterwahl in Ludwigshafen zu interessieren.
Nein, es geht um die Demokratie in Deutschland. Es geht um den Zustand der Demokratie in Deutschland.
Und J.D. Vance, die Speerspitze amerikanischer Demokratie, macht sich Sorgen um die Demokratie in Ludwigshafen. Ernsthaft jetzt?
Über die Demokratie in Deutschland machen die sich Sorgen. Ich glaube, auch der Außenminister Rubio hatte das schon.
Um die Meinungsfreiheit.
Genau, den Zustand der Demokratie.
Derselbe J.D. Vance, der gemeinsam mit seinem Präsidenten im Januar angetreten ist und gesagt hat, wir werden die Meinungsfreiheit zurückbringen nach Amerika.
Die treten für die
Und Sie wissen, was dort gerade passiert.
Sie halten die Aufrechterhaltung der Meinungsfreiheit für schlechthin konstituieren für die Demokratie, was sie ist. Und
richtig.
Sie sehen sehr viele Einschnitte
nur,
und sehr viele
passt.
Einschränkungen, die gefährlich sind und die es unmöglich machen. Bei uns werden Bundestagsreden bei YouTube zensiert. Dinge, die wir im Deutschen Bundestag reden, werden zum Teil wurden auf YouTube zensiert.
Sie müssen sich nicht immer
viele
Äußerungen Opfer darstellen. Auch Ihre Abgeordneten, denen wird die Immunität genommen, weil es Strafverfolgung gibt gegen Ihre eigenen Abgeordneten. Sie müssen sie nicht immer so als Opfer darstellen, sondern Sie machen selber diese Ordnungsrufe. Sie suchen die Provokation. Sie arbeiten zusammen, sie nehmen Großspenden an, sie arbeiten mit Lobbyisten, sie arbeiten mit Spionen. All das wird permanent gezeigt und sie werden sich trotzdem weiterhin als Opfer darstellen.
Nochmal, darf ich nochmal fragen,
diese Leier
Frau von Storch,
kann man nicht mehr hören.
Nochmal, Sie inszenieren sich immer als patriotische Kraft. Wie patriotisch ist es, Leute zu denunzieren?
Wir denunzieren keine Leute, sondern wir stellen fest, wo Probleme herkommen. Und dieses der Digital Service Act und dann die Umsetzung in deutsche Gesetze fordert, wir haben Trusted Flagger. Ja, die Bundesregierung wählt Organisationen aus, deren Hinweise auf Hate Speech sie in besonderer Weise nachgehen. Das sind in der Regel linksextreme Organisationen, die dann besonders gelabelt sind. Und wenn die eine Eingabe machen, dass ein Post von mir besonders schlimm ist, dann wird das bevorzugt behandelt und wird weiter gemeldet. Das ist Denunziation, das ist die systematische Einschränkung der Meinungsfreiheit. Und genau das wird jetzt kontrolliert oder das wird jetzt mit Aufmerksamkeit betrachtet. Und dann schauen wir mal, was die Amerikaner daraus machen.
Mhm. Frau Quadbeck, was ist das?
Also,
wenn wir das so machen. Ich will jetzt gar nicht über das große Thema Meinungsfreiheit diskutieren.
Nein, also
das ist ja heute Abend nicht unser Thema. Und da hat Frau von Storch ja auch einen Punkt. Sie sagt, da wird auch von der anderen Seite nicht immer mit fairen Mitteln gespielt.
Es wäre besser, nach Amerika zu fahren und gute Argumente für den Digital Service Act vorzutragen, weil die großen Tech-Giganten in Europa ja nicht nur in alle sozialen Medien eindringen und dafür sorgen, dass da eben auch Politik gegen die Demokratien in Europa gemacht werden
erwähnt,
kann.
Ich habe es vorhin erwähnt, die unter 24-Jährigen haben bei der letzten Bundestagswahl mehrheitlich Linkspartei und AfD gewählt.
Und TikTok
und
hat
wenn
ganz
man mit Soziologen spricht, dann sagen,
tun.
Es gibt einen sehr klaren Zusammenhang zwischen der Tatsache, was bei TikTok läuft.
Und es geht
und diesen
Wahlergebnis. Und es geht natürlich auch um unsere wirtschaftliche Stärke, dass eben die amerikanischen Unternehmen quasi eine Hegemonie hier haben, dass sie ganz alleine überhaupt unser Tech-System, wir werden ja sicher gleich auch noch über unsere militärische Stärke sprechen, da geht es nämlich dann auch drum, wie selbstständig ist Europa, wie sehr kann Europa auch seine Selbstständigkeit technologisch, militärisch, genau, wirtschaftlich, ja, die Unabhängigkeit insgesamt wahren. Und wenn man dann quasi den Amerikanern sagt, wunderbar, hier, ich präsentiere euch, die Europäer wollen selbstständig sein und machen Gesetze, die dafür sorgen, dass eben auch die Wirtschaft in Europa stark bleibt, dass wir unabhängig bleiben. Wir haben keine Zensur im Netz. Das ist wirklich Quatsch. Wir haben doch am Anfang dieser Sendung über Benimmregeln gesprochen. Und auch in den sozialen Medien geht es um Benimmregeln. Es geht einfach darum, dass man Regeln einhält und dass man vor allen Dingen nicht Menschen denunziert, dass man hetzt, ja, dass man zu Gewalt aufruft, all diese Dinge. Und dass man eben auch nicht in einem Maß provoziert, was dann in dem realen Leben zu Gewalt führt. Um all diese Dinge geht es. Und dagegen kann niemand etwas haben, der möchte, dass hier Menschen nach demokratischen Regeln leben, streiten, sich auseinandersetzen und sich auch dem demokratischen Wettbewerb stellen. Aber das, was in den sozialen Medien in Teilen los ist, sorgt dafür, dass teilweise wissen, dass das in Teilen russische Trolle unterwegs sind. Wir wissen, dass auch ihre Partei sich da wunderbar aufgestellt hat, um eben entsprechend zu hetzen und auch Jugendliche zu beeinflussen. Und damit ist es ihnen ja auch gelungen, bei den Wahlen erfolgreich zu sein. Und auch bei der Linkspartei ist es so, die ist da auch sehr clever. Heidi Reichenick hat eben von linker Seite dem was entgegengesetzt. Und siehe da, sie ist auch sehr erfolgreich. Auf der Ebene kann man sagen, könnten die anderen Parteien natürlich auch mehr aufwachen. Aber wenn es darum geht, wirklich, dass systematisch von außen Einfluss genommen wird, dann muss Europa sich da wehren.
Da spitzt sich offenbar auch gerade was zu. Ne? Ganz heute Grenell geht heute auf Wolfram Weimar los. Weimar, der, glaube ich, gesagt hat, es sei digitaler Kolonialismus, was da passiert. Und Grenell sagt, das ist eine vollkommen unzulässige Einmischung sozusagen in amerikanische Digitalwirtschaft. Da geht es um richtig viel Geld. Da sind wir jetzt sozusagen mittendrin im Kulturkampf. Frau Major, Wehrpflicht. Jetzt mal über Sicherheits- und Verteidigungspolitik gesprochen. Wir haben die Linkspartei, wir haben die AfD hier sitzen. Beim Thema Wehrpflicht hat es jetzt gerade richtig gekracht. Vielleicht können Sie das einmal kurz erläutern, was da passiert ist. Und dann würde ich gerne einmal verstehen, was die unterschiedlichen oder vielleicht doch nicht so unterschiedlichen Positionen derer sind, die hier sitzen.
Vielleicht noch einen Satz zu der Debatte, den wir hier eben hatten. Ich meine, wir sind in einer Situation, wo wir im Mitte Europas, im Osten Europas, in der Ukraine einen Krieg haben, der seit über 3 Jahren läuft, der nuklear untermauert ist. Wir hatten diese Woche eine Anhörung von den Chefs der Dienste im Bundestag, also Verfassungsschutz, Bundesnachrichtendienst, militärischer Abschirmdienst, die sinngemäß gesagt haben, Deutschland oder Russland ist die größte Gefahr für Deutschland. Wir sind das Ziel Nummer 1. Und wir haben auf der anderen Seite vom Atlantik die USA, die sich innenpolitisch radikal verändern, weil der Präsident diesen Staat umbaut und demokratische Checks and Balances abbaut, sogar versucht, das Militär zu instrumentalisieren, gegen den Willen der Gouverneure in Städte schickt, wo Meinungsfreiheit und Pressefreiheit wirklich unter Druck ist.
Der sagt, ihr könnt hier im Inland schon mal ein bisschen üben für den Kriegsfall.
Genau, das war die Ansage, die er vor 10 Tagen in Quantico an die Generalität gemacht hat. Das heißt, wir sind in Europa in einer verdammt schwierigen, angespannten Situation. Und dann sind diese Art der Debatten, wo man nach innen guckt und sich bekriegt, wo draußen wirklich wir in einer verdammt sicherheitspolitisch angespannten Situation sind, wirklich fahrlässig, das muss ich mal so sagen. Zu Ihrer Frage.
Aber sind Sie nicht so ein bisschen symptomatisch für das, was man gerade weltweit auch beobachten kann? Das ist ja wirklich interessant. Wir reden, diskutieren, bekämpfen ständig Gespenster, die eigentlich in Wahrheit gar keiner sieht. Dann sagt wieder irgendeiner, alle sollen jetzt gendern. Ich denke immer, wo zur Hölle sagt mir irgendjemand, dass ich gendern muss? Niemand sagt mir das. Das Problem hat auch keiner im Alltag. Lass es oder mach es. Es ist völlig egal. Aber dann entzündet sich daran so eine künstliche Debatte. Und ich habe manchmal das Gefühl, alles Nebelkerzen, um uns davon abzulenken, worum es eigentlich wirklich geht. In den USA tickt eine ganz harte soziale Frage. Wenn man sich die Innenstädte dort anschaut, würde ich immer sagen, also das ist unter der Würde des reichsten Landes der Welt, dass man solche Innenstädte hat, dass man ganze Quartiere hat, wo Tausende und Zehntausende Obdachlose und Fentanyl-Zombies wohnen. Ja, es ist grauenvoll. Das ist völlig würdelos. Aber statt sich zu überlegen, was man dagegen tut, führt man dann Debatten über einen vermeintlichen Kulturkampf, den es aber in Wahrheit gar nicht so wirklich gibt. Und wenn man sich fragt, wem nützt das eigentlich, kommt man sehr schnell dahinter, wem das eigentlich tatsächlich nützt. Ich würde jetzt einmal gerne Wehrpflicht, Frau Major. Was ist da passiert? Man hatte das doch eigentlich geeinigt, dass wir dieses, was war das, ein Losverfahren machen.
Zufallsprinzip.
Ja, okay. Nennen wir es, wie
wir
wollen.
Klingt ein bisschen seriöser als Losverfahren.
Nee, finde ich nicht.
Ist ein Losverfahren.
So. Also. Und das hat jetzt die SPD wieder vom Tisch genommen und sagt irgendwie, nee, nix, war ja jetzt eure Idee, aber ich weiß davon nichts, sagt der Verteidigungsminister. Mhm. Möchte ich auch nicht. Was ist denn da passiert?
Also vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Worum geht es? Die Bundeswehr hat etwa 183.000 Mannstärke jetzt. Sie soll aufwachsen bis 2035 auf 260.000 aktives Personal und 200.000 Reserve. Mhm. Das sind die Zusagen, die Deutschland der NATO gemacht hat, um seinen Beitrag zur Bündnisverteidigung zu leisten. Also es geht nicht um irgendein nationales Spielfeld, sondern es geht um den deutschen Beitrag zur europäischen Verteidigung. Und die Frage ist, wie schafft man diesen Aufwuchs in relativ kurzer Zeit? Und da muss man auf drei Sachen schauen. Man muss auf die Rekrutenzahlen schauen, man muss auf die Infrastruktur schauen, um diese Rekruten überhaupt aufnehmen zu können. Und man muss auf die Ausbilder schauen, die diese Rekruten ausbilden müssen. Und da ist völlig klar, da kann man nicht von 0 auf 100 gehen, weil natürlich diese ganze Infrastruktur erstmal aufgebaut werden muss. Ne? Und die Frage ist, wie schafft man diese Steigerung, wenn es nicht genug Freiwillige gibt? Das ist eigentlich das Kernproblem. Mhm. Und da gab es in den letzten Tagen eine Einigung unter den Fachpolitikern. Die haben sich auf dieses Zufallsprinzip geeinigt.
Losverfahren?
Losverfahren, weil es ein Gutachten gibt, das sagt, das ist wahrscheinlich das, was am wenigsten angefochten werden kann.
Juristisch.
Juristisch am wenigsten angefochten werden kann, weil natürlich dahinter die Frage der Wehrgerichtigkeit steht. Mhm, wer wird eingezogen, wer wird nicht eingezogen. Was ich daran so fatal finde, ist, diesen Vorschlag haben die Fachpolitiker erarbeitet und der Verteidigungsminister hat es abgelehnt.
Hat es vom Tisch genommen.
Was ich daran so fatal finde, ist das Bild, was wir sowohl in die Bevölkerung geben oder was die Bundesregierung an die Bevölkerung gibt und was Deutschland nach außen an Russland oder all die anderen Herausforderer gibt. Das Bild an die Innenpolitik ist, die schaffen es nicht. Die Attraktivität der Bundeswehr steigt dadurch garantiert nicht. Und das Bild nach außen ist, Deutschland hat es mit der Wehrhaftigkeit anscheinend doch nicht so sehr. Und das finde ich an diesem Hickhack zwischen den Parteien innerhalb der Regierung so fatal. Weil wir haben ein Dringlichkeitsproblem mit Blick auf Wehrfähigkeit, auf Verteidigungsfähigkeit. Und wenn das immer weiter verschoben wird und mit schlechten Lösungen behandelt wird, sind wir verwundbarer.
Mhm. Wo stehen Sie da? Wir haben es sozusagen erfahren, wo die Regierungsparteien stehen. Wo stehen Sie, Frau Schwertner? Gibt es für Sie eine Wehrpflicht? Gibt es für Sie keine? Lehnen Sie das im Bausch und Bogen ab? Wo stehen Sie?
Ja, wir sind gegen die Wehrpflicht. Wir sind auch dafür, sie aus dem Grundgesetz eigentlich zu streichen, weil ein weiteres Problem an dieser...
Die gibt es ja noch, ne? Die ist ja nur ausgesetzt.
Die ist noch im Grundgesetz, steht sie noch. Und sie könnte eben per Verordnung eigentlich wieder ins Leben gerufen werden. Das ist rechtlich auch schon fragwürdig, dass das einfach so einfach geht. Es gibt gerade eine Greenpeace-Studie, die eigentlich sagt, das ist verfassungswidrig. Das muss man dann sehen. Aber wir finden, es braucht ein normales parlamentarisches Verfahren darüber. Also ein normales demokratisches Verfahren. Es kann nicht einfach dieses Hickhack geben, aber eben auch ganz grundsätzlich... Wäre das ein absoluter zivilisatorischer Rückschritt. Wir haben die Wehrpflicht eigentlich ausgesetzt, weil wir gesagt haben, wir wollen diese Art von Armee nicht mit Freiwilligen. Und wir wollen, dass die Menschen, junge Menschen, freiwillig entscheiden können, ob sie zur Armee gehen oder nicht. Und das ist jetzt so eine Art Wehrpflicht durch die Hintertür, weil man eben sagt, wir machen es erstmal freiwillig, dann gibt es das Losverfahren. Eigentlich sagt man aber auch jetzt schon, es reicht eigentlich nicht. Wir wollen die Wehrpflicht wieder einführen, wollen auch, dass Frauen zur Bundeswehr gehen.
Das Thema ist, dass sich nicht genügend Freiwillige melden. Ne?
Genau, und das ist das Zweite, dass die Bundeswehr unattraktiv ist. Hat, glaube ich, sehr, sehr viele Gründe, die eher auch in der Art von Organisation, was die Verteidigungsminister die letzten Jahrzehnte da gemacht haben, liegt. Aber trotzdem muss man ja auch in Frage stellen, ganz grundsätzlich, Sie haben jetzt die NATO-Ziele auch angesprochen, sowohl das 5% NATO-Ziel ist einfach immens Wahnsinn. Das würde in den nächsten 10 Jahren die Hälfte unseres Bundeshaushalts ausmachen, nur Militär.
Also 250 Milliarden, ungefähr.
Nein, das stimmt
aber nicht.
Ne? Ja, aber es ist kein 5%-Ziel, es sind 3,5 für militärische Ausgaben und 1,5 für Infrastruktur, Resilienz und anderes. Das muss man aber ein bisschen auseinanderhalten.
Es sind insgesamt 5%, die Donald Trump benennt und die wir jetzt erfüllen sollen, ohne das noch einmal zu hinterfragen. Ja, was brauchen wir eigentlich für die europäische Verteidigung tatsächlich? Also ich finde, die Frage, die man nur stellen muss, ist, wie viel und wen braucht man tatsächlich für die Landesverteidigung und für eine strukturelle Nichtangriffsfähigkeit? Und das ist etwas anderes als das, was die USA vorgeben. Und diese Frage muss man auch ganz grundsätzlich stellen, jetzt mal neben deren Fragen von verfassungsrechtlichen Fragen.
Und was wäre Ihre Antwort darauf? Wie viel braucht man dann?
Das konnte mir noch niemand seriös beantworten, wie viel es tatsächlich für die Landesverteidigung braucht. Und ich finde, und ich sitze ja im Haushaltsausschuss und die Milliarden gehen da über Nacht über den Tisch und die Regierung winkt das alles so durch und es gibt keine wirkliche parlamentarische Kontrolle unsererseits. Wir können als Opposition nicht prüfen, welche Aufträge werden da tatsächlich vergeben. Und ich will nur sagen, es gehört zur Transparenz dazu, dass uns die Zahlen vorgelegt werden als gewählten Abgeordneten. Was brauchen wir tatsächlich zur Landesverteidigung? Das konnte bisher noch niemand sagen. Und sich einfach an die NATO-Ziele zu halten, halte ich nicht für vertrauenswürdig, weil ich möchte eigentlich nicht, dass unsere Bundeswehr daran hängt, was Donald Trump einfach
ausgedacht hat. Aber die NATO-Ziele sind Ziele, die die NATO-Verbündeten, also alle Mitglieder der NATO, gemeinsam vereinbaren. Die NATO-Planungsziele, das sind die militärischen Ziele. Was braucht es nicht um das Landesgebiet, sondern um das Bündnisgebiet zu verteidigen? Wie viel Truppen, wie viel Ausrüstung, wann und wo? Das sind Ziele, die im Rahmen der NATO-Militärplanung erarbeitet werden. Das ist nicht Donald Trump. Und aus diesen Planungszielen, was braucht es, um das Bündnisgebiet vor einem möglichen Angriff zu verteidigen, leiten sich Hausaufgaben für jeden einzelnen Staat ab. Und dann wird es nach Wirtschaftskraft relativ fair vergeben. Die Frage, die dahinter steht, ist eigentlich, was ist die Herausforderung? Was ist die militärische Bedrohung? Und ist das, was wir uns in Europa, in Deutschland aufgebaut haben, Ihrer Meinung nach schützenswert? Mhm. Das ist die Gretchenfrage dahinter.
Wo steht die AfD, Frau von Storch? Das ist mir ehrlich gesagt nicht ganz klar. Gleiche Frage. Diese Wehrpflicht, Frage ja oder nein?
Überrascht mich jetzt nicht total. Ja. Das wiederum wird Sie nicht überraschen. Also, die AfD hat immer gesagt, wir wollen die Wehrpflicht. Der Ausstieg 2011 war falsch. Wir haben das immer kritisiert.
Genau, die Position
kenne
ich.
Wir haben dann
ein
Grundsatzprogramm gemacht 2016 in Stuttgart. Da haben wir das natürlich reingeschrieben. Wir haben das in allen Bundestagswahlprogrammen bisher wiederholt. Und deswegen gibt es daran überhaupt gar kein Vertun und das sagt auch niemand. Die einzige Debatte, die es im Moment gibt, und das ist die, die öffentlich geführt wird. Wir haben einen Bundeskanzler, der sagt, wir sind zwar nicht im Krieg, aber wir sind auch nicht mehr im Frieden. Der sagt, es fliegen da ganz viele Drohnen rum, vielleicht kommen die aus Russland. Das ist ja quasi ein Kriegsgrund. Ja? Also die Debatte um die Wiedereinführung der Wehrpflicht steht jetzt im unmittelbaren Kontext mit diesem scheinbaren Ziel und Wunsch der Bundesregierung per Losentscheid jetzt Freiwillige zu finden oder nicht Freiwillige zu finden.
Nicht beschlossen.
Ich weiß. Okay. Ich rede über die Debatte, die wir gerade im Raum
Ihre
haben. Und es sieht so aus, als wollte der Bundeskanzler per Losentscheid jetzt Freiwillige oder Unfreiwillige ziehen, um sie in den Krieg in die Ukraine zu schicken. Es geht um die Debatte, die der öffentliche Raum gerade führt. Und ich finde es gut, dass wir uns jetzt die Zeit jetzt noch nehmen können, weil ja die Bundesregierung selber nicht weiß, wo sie hin will, dieses klar zu machen. Die AfD möchte die Landesverteidigung, die Territorialverteidigung stärken durch die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht. Was wir nicht wollen, ist das Rekrutieren jetzt für einen Krieg gegen Russland, kurz gesagt. Und das, glaube ich, ist jetzt unsere Aufgabe, das den Wählern draußen klar zu machen, wofür wir immer schon wollten, die Wehrpflicht, und auch künftig haben wollen.
Das hat ja keiner gesagt, wir rekrutieren jetzt Leute, um sie dann in die Ukraine zu schicken. Das ist ja nicht die Debatte, um die es gerade geht.
Der Kanzler sagt, wir sind nicht mehr im Frieden mit Russland. Wir sind nicht mehr im Frieden mit Russland. Wir sind noch nicht im Krieg, aber wir sind auch nicht im Frieden. Oder nicht mehr im Frieden.
Das
hat er gesagt.
Ist das ein Satz, von dem Sie sagen würden, der ist zutreffend oder der ist Fantasy?
Mit Blick auf Russland.
Das hat er nicht gesagt.
Ja, wissen Sie, hat er über Portugal geredet oder hat er über Südafrika geredet oder über was redet er da? Oder er einfach und weiß er nicht, was er sagt, möglicherweise.
Wir haben doch gerade hier im ersten Teil der Sendung darüber gesprochen, dass die Herausforderungen gerade aus allen möglichen Seiten kommen. Und insofern ist das mit Russland, weiß man nicht.
Die Drohnengeschichten, die Informationen der Sicherheitsdienste, es ist doch völlig klar, wovon der Kanzler spricht. Jetzt machen Sie ihn nicht dümmer, als er ist. Ja, also.
Nein, Sie sollten das aber bitte auch nicht tun, Frau Quartbeck.
Der Streit in der AfD um das Thema Wehrpflicht hat ja vor dem Satz des Kanzlers begonnen. Die westlichen Landesverbände und die östlichen Landesverbände stehen sich da gegenüber. Ein Abgeordneter aus einem westlichen Landesverband wollte in den Bundestag eben den Antrag einbringen, dass die Wehrpflicht in Deutschland wieder eingeführt werden soll. so wie es in ihrem Wahlprogramm steht. Und dann haben sich die Ostverbände dagegen gewendet, nämlich genau mit dem Argument, dass das ja sein könnte, dass das Russland irgendwie falsch verstehen könnte. Und das heißt also, dieser Streit, den gibt es vorher. Das, und das, was Sie jetzt, dieses, wenn Sie jetzt das Zitat von Merz anführen, dann ist das ein vorgeschobener Grund. Sie sind sich da bei der AfD einfach nicht einig, weil es die östlichen Landesverbände gibt, die Sorge haben, Russland zu nahe zu treten mit einer deutschen Wehrpflicht. Und dann gibt es die westlichen Landesverbände, die die Wehrpflicht so wünschen, wie Sie das gerade geschildert haben.
Frau Scholz, wo stehen Sie da, Frau Stolz, von Scholz?
Wir stehen als
Sie,
AfD.
Sie.
Ich kann das.
Sie ganz persönlich als Abgeordnete, wo stehen Sie da?
Ich kann das für fast alle sagen, weil wir eine Mitgliederumfrage zu diesem Thema gemacht haben. Mit über 70% sind die Mitglieder bei uns der Meinung, Wehrpflicht, ja. Das ist quasi unstreitig. Okay. Dann gibt es ein paar, die sagen, weiß
ganz
ich
kurz,
nicht, enthalte mich, habe dazu
kurz,
keine Meinung.
Die paar sind aber nicht ganz unwichtig.
Nein,
und die
aber
senden Signal ganz kurz.
Moment. Es
einmal,
kommt auf den Zeitpunkt drauf
an. Frau von Schloss, Sie dürfen sofort einmal ganz kurz bitte zwei Aussagen zuspielen. Danke.
An die von der Leyen, an die Friedrich Merz, an die Kiesewetters und Strack-Zimmermann. Schickt eure Kinder an die Ostfront. Wir schicken unsere Kinder nicht in den Krieg.
Ich sage, meine Söhne, unsere Söhne, schickt ihr nicht.
Die Wehrpflicht ist zwingend notwendig für unsere Landesverteidigung. Was auch unstrittig ist, ist, dass unsere Soldaten niemals in fremde Kriegsgebiete geführt werden dürfen. Niemals. Vor allem nicht in die Ukraine. Unsere Kinder, unsere Söhne, unsere Soldaten werden niemals für die Ukraine sterben.
So. Wehrpflicht, ja oder nein?
Ja, Wehrpflicht, ja. Aber wenn ich das noch mal gerne wiederholen darf, das ist genau das, was ich gerade sagte. Es gibt eine große Ablehnung und es gibt auch eine Angst davor, dass jetzt eine Wehrpflicht eingeführt wird, um Soldaten, Wehrpflichtige am Ende in die Ukraine, in den Krieg zu schicken, weil man den Eindruck hat, dass es bei uns in der Regierung einige gibt, die es gerne machen würde. Macron möchte Bodentruppen schicken.
Macron ist nicht in unserer Regierung.
Das ist mir schon klar.
Soweit ich weiß.
Aber er ist halt immerhin trotzdem Teil der NATO und ein europäischer Bündnispartner. Der Kanzler redet davon, dass wir irgendwie auch nicht mehr im Frieden leben mit Russland. Er hat nicht Russland dazu gesagt, aber natürlich hat er Russland gemeint. Er hat sicherlich nicht die Schweiz gemeint oder Portugal. Und in dieser Gemengelage sagen meine Kollegen, wir wollen nicht unsere Kinder, Wehrpflichtigen, in diesen Krieg schicken, weil
merken
das
Sie
nicht
selber
unser
gerade,
Krieg
ist. Das ist argumentativ gerade sehr dünnes Eis auf dem
Tisch. Nee, das ist einfach eine Feststellung von Tatsache. Das ist relativ stringent, ja.
Kann ich mal kurz was faktisch klären? Wehrpflichtige werden nicht in Auslandseinsätze geschickt.
Deswegen, also wenn Sie, klar,
Sie mich ausreden,
so gewesen, ausreden lassen, bitte, ganz
wenn
kurz.
Sie dieses Argument, wir wollten ja auch hier zivilisatorisch freundlich miteinander umgehen. Ne? Wenn das Sie dieses wir, Argument wir, bringen, dass Sie wegen Wehrpflichtigen in die Ukraine das nicht machen, ist es faktisch falsch und Unsinn. Es werden keine Wehrpflichtige
in...
Dann müssen Sie das Argument doch gar nicht bringen.
Ich habe gesagt, wenn Sie mir gut zuhören, habe ich gesagt, die Debatte, die wir gerade im öffentlichen Raum führen, die Stimmung, die von der Regierung, Herr Kiesewetter, der mit Langstreckenwaffen am liebsten Moskau angreifen möchte, das ist, wissen Sie... Deswegen rede ich von der Debatte im öffentlichen Raum. Ich glaube, die Menschen draußen differenzieren nicht so genau, ob das jetzt einer aus der Regierung, aus dem Parlament gewagt, sondern aus der CDU kommen so Töne, ja, die klingen alle wenig daran interessiert, eine diplomatische Lösung zu machen. Wenn einer von uns nach Russland fährt, da kommen Sie bestimmt gleich auch noch zu, dann wird gesagt, um Gottes Willen, man darf doch mit den Russen nicht reden.
Sie meinen Markus Frohnmeier,
das heißt,
meinen Sie jetzt?
Nein. Genau, ja, nee. Und das ist genau das Gegenteil. Das ist richtig, man muss dann den Gesprächskanal suchen. Man muss miteinander reden, auch wenn es schwierig ist, gerade wenn es schwierig ist. Aber genau das wird nicht gewünscht, sondern das wird kritisiert.
Frau von Storch,
das versucht
es ist
man
ja ganz
abzuschneiden,
einfach.
Sondern wir wollen eine Wehrpflicht haben. Und ich sage deswegen nicht, dass das alles zutreffend ist, was in der öffentlichen Debatte gesagt wird. Aber das ist sozusagen das, was gerade unterwegs ist. Und deswegen sagen wir wollen unstreitig, dass wir auf jedem Parteitag geht das wieder durch. Jeder Parteitag wird entscheiden, die AfD ist für die Wehrpflicht. Nur jetzt in dieser Situation, diesen Antrag aufzusetzen. Das ist die Frage, muss man das machen oder muss man das nicht machen? Darüber haben wir, auch darüber gibt es ein bisschen unterschiedliche Meinungen. Das ist geschenkt,
ist
aber das
wir
ändert nichts an der Positionierung.
Wo Sie sind. Weil es ist natürlich, wie soll man sagen, wenn man die eigene Heimat, das Vaterland immer so hoch hält und dann irgendwie so komisch wegdiffundiert, wenn es um eine Wehrpflicht geht, ist ja dann irgendwie schwierig.
Ist aber auch nicht der Fall.
Da gibt es jetzt aber diese drei Aussagen. Unsere Kinder kriegt ihr nicht. Das ist ja unmissverständlich. Ist doch klar, wie das gemeint ist.
Genau.
Das kann man ja nicht
in die Ukraine. Wir wollen keine...
Nee, das haben wir ja nicht gesagt.
Wir reden doch gerade noch mal, also weder Herr Merz redet im Moment über einen Krieg mit der Schweiz oder mit Portugal, noch Frau Weidel, sondern es geht um den Krieg in Russland beziehungsweise in der Ukraine mit Russland. Darüber geht es. Also noch mal, also das ist jetzt, sagen wir mal, nicht ganz anspruchsvoll, anders interpretieren zu wollen.
Das ist totaler Quatsch, dass es um den Krieg dass es darum geht, Wehrpflichtige in die Ukraine zu schicken. Das haben Sie ja eben auch schon zugestanden, dass es nicht um die Wehrpflichtigen geht. Es geht, so wie Frau Major das gerade beschrieben hat, darum, dass die Bundeswehr einen Aufwuchs von ungefähr 80.000 Soldaten braucht, um die Landesverteidigung in einer verschärften internationalen Situation sicherzustellen. Und da duckt sich die AfD jetzt weg. Also das muss man einfach mal festhalten.
Nein, ich weiß, dass Sie das alle gerne möchten. Und ich verstehe, dass auch unsere Umfragewerte steigen. Das macht Ihnen alles irgendwie große Bedenken uns nicht. Und dass Sie jetzt versuchen,
reden Sie
irgendwas
doch einfach
herbeizureden.
Zur Sache, Frau Funk. Lassen Sie die Probleme, bitte.
Auf die AfD. Wir haben eine völlig klare Position an dieser Stelle. Die ist unstreitig. Und wir haben eine öffentliche Debatte, die
Sie
im Moment...
Sie haben vieles, aber keine klare Position an der Stelle.
Also sonst wäre der Antrag im Bundestag ja durchgekommen von Ihrem Fraktionskollegen.
Wissen Sie,
dann wäre der nicht
wir haben ganz
worden.
Viele Dinge in unserem Programm, wo wir noch keine Anträge zugestellt haben. Das ist nicht das,
aber
ist nicht
Antrag,
das Einzige.
Aber der Antrag hätte Ihr Kollege ja gerne gestellt.
Ich habe ja gesagt, es wird wegen des Zeitpunktes darüber diskutiert, weil die Debatte so ist, okay, wie sie ist. Und wir einen Kanzler haben, der sagt, wir sind nicht mehr im Frieden.
Aber dann mit anderen Worten, hätte Merz den Satz nicht gesagt, dann würden Sie sagen, machen wir jetzt.
Ja, und die Debatte war vorher schon da.
Das ist zu billig, ja. Immer auf eine Sache zu gehen und sagen, nein, ich rede von einer gesellschaftlichen Debatte, die gerade geführt wird. Sie haben das vorhin auch gesagt, die Berichte von den Diensten, die Drohungen,
der Kanzler. Wir können das abkürzen, Frau von Storch. Man kann doch, nein, Sie haben doch recht. Natürlich gibt es die gesellschaftliche Debatte.
Genau.
Und man kann auch dazu eine Position entwickeln und sagen, pass auf, wir wollen das nicht. Das sagt Frau Schwertner ja auch. Wir wollen das nicht.
Und wir wollen das.
Ja, aber das Argument,
aber Sie wollen es aber halt irgendwie dann doch auch nicht.
Und
das ist das Problem
Ihrer Partei und das wollen Sie ja sagen. Und wir alle wissen, das ist ja auch okay. Am Ende wird es irgendwann entschieden und das ist halt widersprüchlich. Sie haben halt keine sinnvolle friedenspolitische Position und das hat man an dem Punkt jetzt gesehen. Aber
Frau Schwertner, ich habe noch eine Frage an Sie. Es gibt einen Satz von Ihnen über Freiwillige, die sich für die Bundeswehr entscheiden. Da sagen Sie, das sind meist die größten armen Schweine, die das Gefühl haben, nur so könnten sie ein bisschen Karriere machen.
Nicht nur ein bisschen Karriere machen, sondern das war darauf bezogen, dass jetzt zum Beispiel, dass die Bundesregierung versucht, die Bundeswehr attraktiver dadurch zu machen, indem man zum Beispiel einen Führerschein dazu bekommt, was ja für viele attraktiv sein kann. Führerschein kostet mittlerweile 3.000 Euro. Da denke ich mir natürlich auch, das kann ein gutes Angebot sein.
War für uns damals auch ein Grund.
Aber also, man verpflichtet sich dann, ich habe in der Sendung auch das Beispiel genannt, dass auch mein Großvater zu mir gesagt hat, du kannst nur Medizin studieren bei der Bundeswehr, du kannst es dir sonst nicht leisten. Richtig. Und ich finde es einen wichtigen Punkt zu sagen, dass das darf nicht einfach ein Karriereweg sein oder ein Berufsweg für diejenigen, die sonst keine andere Chance haben. Es geht um Leben und Tod. Es geht darum, sich zu verpflichten. Es geht darum, dass man in der Bundeswehr ist. Das ist kein Spaßverein. Deswegen sind wir auch gegen Werbung an Schulen, die das einfach verherrlicht, die das wie ein Spiel darstellt, sondern zu sagen, es ist eine lebensentscheidende oder eine lebenswichtige Entscheidung für junge Menschen. Und das ist kein Spiel. Und das geht meistens die an, die wenig Perspektive haben und die sonst nicht wissen, was sie vielleicht tun sollen. Und
also
Sie würden
sagen, bei der Bundeswehr, also gerade bei der Bundeswehr jetzt, ich rede jetzt nicht von der amerikanischen Armee.
Ja.
Ich rede von der Bundeswehr. Da sind lauter Typen, denen nichts Besseres einfällt so in ihrem Leben, ein bisschen Bundeswehr, ein bisschen rumzuballern.
Ich meine das nicht abfällig, sondern ganz im Ernst. Viele Männer in meiner Familie waren bei der Bundeswehr und bei der Marine. Deswegen kann ich das so ehrlich sagen und kann sagen, das sind natürlich Menschen, die für sich eine Perspektive im Leben wollen. Junge Männer, die das wollen und wo dann die Bundeswehr eine dieser Perspektiven ist. Und ich finde, es wird zu wenig klar gemacht. Es geht hier darum, dass es um Leben und Krieg geht. Es geht um diese Entscheidungen, die Männer, junge Männer, aufs Leben traumatisieren, wenn sie in Kriegseinsätzen, in Auslandseinsätzen waren. Und ich finde, das muss man mitsagen. Und es kann nicht einfach nur sein, es gibt dir ja noch einen Führerschein für dich.
Aber
oder
meinen Sie nicht, das verstehen die schon selber ganz genau?
Natürlich können alle das selbst entscheiden, aber es gibt trotzdem genug auch Zahlen und Statistiken darüber, dass es gerade eben diejenigen machen, in den USA vor allem, noch viel, viel mehr als in Deutschland, sind es die schwarzen Männer, viele Männer, die sonst keine Perspektive haben, die zur Armee gehen.
Das stimmt gar nicht. Es sind ganz viele weiße Männer auch, die man da
trifft. Ja, es gibt natürlich, aber ich will sagen, es gibt trotzdem es gibt einen Klassenunterschied dazwischen, zwischen denjenigen, jetzt werden Sie wach, es gibt einen Unterschied zwischen
denjenigen, die dann zu Führungskräften werden und denjenigen, die dann eben genau für die Armee die Positionen beziehen, die einfach dann das Kanonenfutter sind. Und das ist in allen Kriegen so, dass immer die ärmsten Menschen als Erste nach vorne geschickt werden.
Das ist jetzt exakt das, was ich vorhin von Claudia Major zitiert habe, sozusagen aus einer moralisch überhöhten Position heraus. Doch, sie kommen mit den ganz großen Dingen, mit Leben und Tod, ist ja auch in Ordnung.
Ja, aber
können
das
sie auch
ist
alles
es ja,
machen?
Was es ist.
Ja, nicht nur.
Ja.
Sagen, und aus dem Grund machen wir das jetzt alles nicht. Meine Frage ist, was machen wir denn jetzt, wenn die Russen ernst machen? In dem Zusammenhang an Sie beide die Frage, Sie dürfen sofort, Frau Major, Waffen liefern. Tomahawk wird gerade diskutiert. Ja oder nein?
Nein, wir haben eine ganz klare Position die ganze Zeit gehabt. Deutschland
von Ihre amerikanischen Freunde, Ihre neuen Freunde wollen das.
Ja, wissen Sie, das ist immer so, leider in der
was
deutschen Debatte so unterkomplex, dass man sagt, wir haben keine Freunde, wir haben Interessen.
Nein, ich sage Ihre neuen Freunde, AfD, die wollen das gerade.
Genau, wenn andere Staaten etwas wollen, heißt das nicht, dass wir das auch wollen, nur weil wir versuchen, gute Beziehungen zu haben.
Alles gut, ich wollte Sie ein bisschen provozieren.
Ist nicht immer das Gleiche.
Aber Sie sind dagegen?
Wir haben an der Stelle nie einen Zweifel daran aufkommen lassen, dass wir Waffenlieferungen immer abgelehnt haben.
Sie würden grundsätzlich, ich will das einmal verstehen, angenommen, Gedankenspiel, wir haben jetzt einen AfD-Kanzler, Kanzlerin. Dann gibt es keine Waffenlieferungen mehr an die Ukraine. Keine.
Das war immer unsere Position. Man muss sich immer
ist es
die
das noch?
Situation. Es ist es immer noch, ja. Es hat sich an der Stelle nichts geändert. Deutschland hat für über 20 Milliarden Euro Waffen, humanitäre Hilfe, Finanzhilfe geleistet. Frankreich nur 7. Ja, das sind die Bodentruppen schicken wollen, aber offensichtlich nicht so viel leisten wie Deutschland. Also Deutschland ist da also weit über Gebühr sozusagen schon im Einsatz. Wir halten das für falsch und wir halten es für richtig, dass die Friedensinitiativen, die Donald Trump versucht und leider bisher noch nicht mit Erfolg durchzusetzen, zu unterstützen. Ich glaube,
Teppich sind wir da noch nicht so richtig rausgekommen, ne?
Ein Problem ist es doch, dass bei uns schon mal das Gespräch zu suchen im Prinzip abgelehnt wird. Dann sind Sie doch irgendwie froh, dass Trump es versucht. Dann legt Trump einen Friedensplan auf den Tisch und dann macht er Angebote an Russland, die eigentlich wir hoffen würden, dass Russland sie annimmt. Russland
Sie machen das eigentlich schon den ganzen Abend. Sie sagen ganz, ganz viel und gehen immer so auf Nebenkriegsschauplätze. Ja, dann machen Sie bitte jetzt einmal den wichtigen Punkt.
Der wichtigste Punkt ist, dass diese Friedensbemühung von Donald Trump ja offensichtlich aus dem sonstigen Westen nicht geteilt wird. Man hat nicht den Eindruck, dass Merz oder Macron diese Initiativen uneingeschränkt unterstützen und sagen, das ist ein guter Plan, da stellen wir uns hinter den Trump, sondern Trump hat gesagt, kein Mitgliedschaft in der NATO, das ist die Kernanliegen der Ukraine gewesen, Gebietsabtretung, das wird dann sofort wieder in Frage gestellt und das
Sie
ist, glaube
dafür,
ich, das schwächt die Position.
Gebiete abtritt? Die vier Provinzen, um die es geht, die sollen die abtreten?
Ich wäre dafür, dass Frieden einkehrt,
ich habe aber nicht die
dass die Waffen
auf meine Frage.
Schweigen und Wären dass das
Sie
verhandelt
dafür,
wird und ein Friedensdeal dort gemacht wird.
Sie würden sagen, die vier Provinzen, die auch schon in der russischen Verfassung stehen, die treten ihr als bitte ab, obwohl sie noch nicht mal vollständig erobert sind.
Ich würde jeden Friedensdeal erstmal verhandelt sehen wollen und gucken, dass es zu einer Einigung kommt. Also zu sagen, es gibt ein Ergebnis, das lehnen wir ab. Alleine darüber zu reden, lehnen wir ab. Alleine, dass ein Oppositionspolitiker sich dazu positioniert, versuchen wir zu skandalisieren.
Es
muss verhandelt werden.
Es muss
verhandelt werden.
Nicht.
Und das ist das, was
dass
wir die ganze Zeit sagen.
Nicht bereit sind, über die Vorlagen von Trump zu sprechen.
Nicht durcheinander, bitte.
Stimmt einfach
das
nicht.
Ist die Position, die wir haben. Die hatten wir auch die ganze Zeit.
Okay.
Es stimmt einfach nicht.
Claudia Major, und dann habe ich eine Frage.
Ganz kurz, noch mal ein Satz zur Wehrpflicht. Sie reden interessanterweise von Landesverteidigung. Und ich rede von Bündnisverteidigung. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Die Idee, die Sie von Wehrpflicht haben, das ist eine Schmidtsche Idee. Und die teile ich überhaupt nicht. Und da müssen wir, glaube ich, auch einen riesengroßen Unterschied machen.
Das war im Kontext der Wehrpflicht,
das
ne?
Zweite, ja, ich bin nochmal zum Thema Wehrpflicht zurückgekommen, um zu sagen, dass es unterschiedliche Hintergründe dafür gibt, warum man eine Wehrpflicht unterstützen kann. Und ich glaube, dass da meine Ansichten einfach ganz andere sind als die Ziele, die Sie verfolgen. Mit Blick auf Russland kann man, glaube ich, feststellen, dass Ihre Partei mit Blick auf globale Ordnungsfragen und mit Blick auf Gesellschaftsfragen Russland viel näher steht als den meisten europäischen Staaten. Und deswegen ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass Sie in der Beschreibung der Friedensbemühungen zentrale Punkte, die Frau Quadbeck eben angesprochen hat, ausgelassen hat. Bislang haben die USA sehr viele Angebote gemacht. Sie haben am Russland Angebote gemacht, bevor die Verhandlungen überhaupt begonnen haben. Sie haben Zusagen an Russland gemacht. Keiner NATO-Beitritt der Ukraine, Anerkennung der besetzten Gebiete, eine Verhandlung über die Köpfe der Ukraine hinweg, als wäre sie schon gar kein souveräner Staat mehr. Und trotzdem hat Russland bislang keines dieser Angebote angenommen. Die Ukraine hat eine 30-tägige Waffenruhe vollständig zugestimmt. Russland hat bislang keinen einzigen Schritt gemacht. Das heißt, es gab sehr viele Angebote, die auch, wie Sie eben gesagt haben, die Europäer unterstützt haben.
Nach was jedem bei Ihnen Angebot nicht vorkommt, wurden die Angriffe noch ein bisschen härter, das ist die Wahrheit.
Ist, dass Russland sie bislang abgelehnt hat, die Angriffe intensiviert hat. Wenn Sie sich die letzten Wochen die Luftangriffe anschauen, ist es ein systematisches Zerstören der Lebensgrundlagen der Ukraine. Weil Russland immer noch an seinem Ziel festhält, weil es glaubt, dass es durch einen langen Abnutzungskrieg diesen Krieg gewinnen kann. Das ist der Grund, warum es bislang keine ernstzunehmenden Waffenstillstandsverhandlungen gibt, weil Russland glaubt, es muss es nicht machen, weil es länger durchhält. Das heißt, die Frage ist doch, wie verändert man das russische Kalkül so, dass für Russland aufhören attraktiver wird als weitermachen? All die Gesprächsangebote, die des Papstes, die der Brasilianer, die der Chinesen, die der Afrikaner, die Schweizer Birkenstock-Initiative, die von Trump, Alaska, roter Teppich, die haben alle nichts gebracht, weil Russland es abgelehnt hat. Was wäre denn dann Ihr Vorschlag, wie es laufen soll?
In der Tat, und ich glaube, das wird immer fehlgesehen, bedauern wir das auch. Ja, also zu sagen, wir wissen, was die Russen machen, wir wissen, was die Amerikaner machen, das ist natürlich nicht richtig. Aber die Initiative, die gestartet worden ist, es zu lösen, muss in unseren Augen weitergehen, auch wenn die Russen auf diese Angebote bislang nicht eingegangen. Alaska, das letzte, halte ich auch für einen Fehler, dass die Russen das dort nicht akzeptiert haben, dass es dort weitergegangen ist. Aber es wird am Ende des Tages, hoffentlich bald, über irgend so eine Initiative zu einem Ende kommen. Und wir sind nur der Meinung, dass es nicht die deutsche Aufgabe ist, hier den Krieg mit Waffen weiter zu unterstützen.
Aber dann
kann man unterschiedliche Ansicht sein. Es ist halt nun mal die Ansicht der AfD, zu sagen, wir wollen das nicht. Ich finde auch, man sollte die Diskussion nicht so moralisch aufladen.
Ja, wenn Sie
einfach unsere Position, die haben wir immer gehabt, die haben wir immer kommuniziert. Und deswegen sind wir insbesondere daran interessiert, dass die Unternehmungen von Donald Trump nicht lächerlich gemacht werden, dass sie unterstützt werden. Und das war bei weitem am Anfang gar nicht der Fall.
Ja, darf
wenn
ich
jeder
einmal fragen,
Gesprächskontakt
Frau von Scholz,
nach Russland
ich habe eine
wurde
Frage.
Kritisiert.
Aber wenn Putin, ganz kurz, ist Putin, was ist das für Sie? Ist der ein Kriegsverbrecher?
Er hat ganz bestimmt Kriegsverbrechen gemacht, ganz bestimmt.
Ist Putin ein Kriegsverbrecher?
Ich glaube, er ist ein Kriegsverbrecher, wie andere
Sie
auch
glauben
Kriegsverbrecher
das,
waren.
Oder Sie sind sich sicher?
Ich bin kein Jurist, wahrscheinlich ist er einer. Ja, also Sie können das jetzt weitermachen.
Was heißt, Sie sind
Putin
kein Jurist?
Putin ist ein Kriegsverbrecher. Okay.
Entschuldigung, ja. Sie sind Juristin.
Ja, aber ich bin nicht in dem Bereich Insolvenzrecht.
Aber Sie sind natürlich richtig. Sie sind kein Jurist, aber eine Juristin sind Sie.
Ich bin Jurist im Bereich Insolvenzrecht und deswegen traue ich mir das nicht abschließend zu. Aber ganz bestimmt ist er verantwortlich für Kriegsverbrechen. Wenn Sie das befriedigt, kann ich das gerne noch zweimal sagen. Aber die Frage ist doch, was folgt daraus? Ja, daraus folgt doch umso mehr, dass dieser Krieg beendet werden muss, aber weil in diesem Krieg Menschen sterben, sehr viele Menschen sterben, sehr viele unschuldige Menschen sterben, eigentlich nur unschuldige Menschen, weil die dort kämpfen, nicht diejenigen sind, die entschieden haben, Waffen, dass es Krieg geben soll.
Aber wenn Sie keine Waffen mehr liefern, dann lassen Sie Russland Raum für weitere Kriegsverbrechen.
Es gibt unterschiedliche Ansätze, um zu sagen, wie bringen wir den Krieg zu Ende.
Und,
der Ansatz, den wir verfolgen würden, wäre einzugehen und die Gespräche zu intensivieren. Ich sage nochmal, Donald Trump hat sehr viel auf den Tisch gelegt. Er hat nicht die uneingeschränkte Rückendeckung bekommen aus dem Westen, die ich erwartet hätte. Ja, jetzt vielleicht, nachdem Dilina in Gaza geschafft hat, nimmt man das ein bisschen ernster, was er dort gemacht hat, dass er vielleicht auch hier einen Beitrag leisten kann. Aber man kann unterschiedlicher Meinung sein. Ich sage
alles
das
gut.
Gar nicht.
Entschuldigung, ganz kurz, weil wir sonst gleich am Ende da sind. Frau Schwertner, Waffenlieferungen in die Ukraine. Tomahawk, ja oder nein?
Nein, weil das eine absolute Eskalation wäre, Langstreckenraketen oder noch nukleare Waffen einzusetzen. Nicht Tomahawk, aber trotzdem.
Und prinzipiell, würden Sie weiter Waffen liefern? Selbes Gedankenspiel. Angenommen, Sie werden morgen Bundeskanzlerin. Was machen Sie dann? Unterstützen Sie die Ukraine weiter mit Waffen oder stellen Sie es ein?
Ich würde in jedem Fall sowohl das Gespräch suchen, noch einmal mit Südafrika, mit Brasilien und China. Sie haben das gerade gesagt, es gab diese ganzen Initiativen bereits. Und sie wurden aber nie gebündelt als wirklich internationale Gemeinschaftsdruck.
Stellen Sie Waffenlieferungen ein oder machen Sie weiter?
Ich würde sofort diese diplomatischen Bemühungen viel, viel stärker machen als vorher.
Okay, dann frage ich nochmal. Würden Sie
es werden jetzt Waffen? Ja schon Waffen geliefert. Und ich, das ist ja eine hypothetische Frage, deswegen ergibt es ja keinen Sinn. Nein, Sie wissen, dass wir als Linke gegen Waffenlieferungen sind.
Frau von Scholz sagt ja ganz direkt, machen wir nicht.
Wir sind gegen Waffenlieferungen, weil wir gegen jede Waffenlieferung in Auslandseinsätze, in Kriegseinsätze sind, als grundsätzliche Position. Trotzdem ist doch jetzt klar, was die Frage ist, dass, was sollte jetzt Friedrich Merz tun? Friedrich Merz sollte eine viel, viel offensivere Position einnehmen, sowohl in der europäischen Gemeinschaft als auch in der internationalen Gemeinschaft.
Geht davon aus, dass er das tut?
Naja, er ist zwar hingeflogen, hat sich sehr viel im Ausland herumgereist und trotzdem saß er am Ende nur am Zoom-Bildschirm, als es eigentlich um die Friedensverhandlungen ging. Also eigentlich spielt Deutschland da keine Rolle und es ist absolut unklar. Und ich glaube, man hat sich was vorgemacht in den letzten 2-3 Jahren. Man hat sich was vorgemacht, weil es immer belächelt wurde, dass es diplomatische Initiativen gibt. Nee, gleichzeitig konnte man nie sagen.
Das stimmt nicht.
Schon sehr, sehr oft. Ich war in vielen Sendungen, wir wurden oft dafür belächelt. Wenn ich gesagt habe, Lula hat einen Friedensplan vorgelegt, wurde das meistens weggewischt. So, also nicht bei Ihnen, aber so war es meistens. Und jetzt wissen wir, glaube ich, alle nicht, wie es weitergeht. Ich glaube, alle sind verzweifelt. Und wenn Sie sagen, wir müssen Druck auf Russland ausüben, dann stimme ich dazu. Und wenn wir sagen, ja, wie können wir eine Verhandlungsposition erreichen, die Druck auf Russland ausübt, sage ich weiterhin, die internationale Gemeinschaft ist wichtig. Und weiter so zu tun, als wäre dieser Krieg militärisch gewinnbar, obwohl es eine Pattsituation gibt seit längerem, ohne klarzumachen, was ist eigentlich das Ziel darin. Das war von Anfang an ein Problem, dass nicht klar war, was ist eigentlich das Ziel der Europäer, wenn sie Waffen liefern. Soll man so weit vorrücken, dass man militärisch Druck auf Putin ausübt? Was soll das Ziel überhaupt sein? Soll man Russland besiegen? Es war sehr lang unausgesprochen zu Beginn des Krieges. Das müssen Sie sagen. Es war sehr oft sehr, sehr unklar. Und jetzt, nach 3 Jahren, sind alle so verzweifelt und niemand weiß so richtig, wie wir eigentlich zum Frieden kommen. Und ich sage, deshalb diese Friedenspläne intensivieren, ist für mich immer noch der einzige Weg.
Also 2 Punkte ganz kurz. Russland benutzt Waffen, die vergleichbar sind mit dem Tomahawk seit Beginn des Krieges. Wenn die Ukraine diese Waffen hätte, wäre das keine Eskalation, sondern es wäre de facto ein Nachrücken. Erstens, also dieses Eskalationsargument ist wirklich Unsinn. Das Zweite ist, warum fällt es uns in der deutschen Debatte so schwer anzuerkennen, dass Russland diesen Krieg nicht beenden will? Alle politischen Aussagen der russischen Regierung, das praktische Handeln in der Ukraine, die höheren Mobilisierungszahlen, die Aufrüstung in der Industrie mit Blick auf Ausrüstung und die Umstellung auf Kriegswirtschaft. Das sind doch ganz klare Aussagen, was die russischen Ziele sind. Man muss nur zuhören und lesen.
Aber
und ich glaube, es fällt.
Was ist der Gegenvorschlag? Das würde mich
wenn Sie mich ausreden lassen, kann ich das gerne machen. Wir haben die westliche Staatengemeinschaft hat in den letzten 3 Jahren versucht, über politischen Druck, wirtschaftlichen Druck und militärischen Druck Russland zu versuchen, zu Verhandlungen zu bringen. Das hat nicht funktioniert. Und vor allem die diplomatischen Initiativen, ich verweise nochmal auf Trump, haben nicht funktioniert. Also wahrscheinlich wird es bei einem Machtpolitiker wie Putin nur über den militärischen Druck funktionieren. Und wenn Sie beide sagen, keine Waffenlieferungen mehr, dann geben Sie de facto die Ukraine einer Lage frei, wie sie jetzt in den besetzten Gebieten herrscht. Mit Vergewaltigung, mit Deportation, mit einer Entukrainisierung,
mit
Filtrationslagern,
Kindern.
Mit deportierten Kindern. Denn wenn Sie die Waffenlieferungen einstellen, wird sie de facto vogelfrei und wird der russischen Aggression ausgelassen. Und das
tun,
ist
das
genau, das habe ich Ihnen eben gesagt.
Militärischen Druck aufrechterhalten.
Ich habe in allen 3 Bereichen, politisch, wirtschaftlich und militärisch.
So.
Ja, und ich stimme ja bei den politisch und wirtschaftlichen zu. Ich glaube, die wirtschaftlichen Sanktionen sind noch nicht ausgereizt worden. Das stimmt
da
nicht. Die Kriegskasse ist noch nicht getroffen.
Das heißt, die müssen
aber nicht ausreichend getroffen.
Wirtschaft 3,6%.
Ich glaube, dass sowohl der politische als auch der wirtschaftliche Druck eben noch nicht in dem Ausmaß getroffen wurde, wie das sein müsste.
Das heißt, Trump hat nicht genug Druck ausgeübt?
Nein, ich glaube ehrlich gesagt, dass die beiden sich wahrscheinlich erschreckend gut verstehen und untereinander einfach gesagt haben, das ist der Plan, Putin sagt nein und dann hat er wieder aufgehört und hat sich einem anderen Plan gewidmet, um einen politischen Erfolg zu erfüllen. Aber ich glaube nicht, dass Trump ein aufrichtiges Interesse hatte, diesen Krieg zu beenden.
Doch, das glaube ich schon. Das würde ich ihm jetzt auch nicht absprechen wollen, ehrlich gesagt.
Ich glaube, er will schon den Friedensnobelpreis haben und für Gaza.
Ich würde ihm auch nicht so einfach unterstellen, da will er einfach nur einen Friedensnobelpreis. Ich habe das Gefühl, dass jemand, der hat ein Wahlversprechen abgegeben, der hat gesagt, wir halten uns raus aus Kriegen, wir holen die Jungs nach Hause. So, das waren immer so die Sätze. Und dann tun wir das, so schlicht und ergreifend. Das ist eigentlich eine gute Idee, was anzukündigen und es einfach dann genauso zu machen. Danke Ihnen allen ganz herzlich. Viel gelernt heute. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin, Dankeschön, tschüss.